Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Heute sprechen Felix und Tatjana über die häufigsten Pilzinfektionen bei Kindern. Es geht um Hautpilz und Kopfhautpilz. Wir sprechen darüber, wie Kinder sich mit diesen Pilzen anstecken können, woran ihr als Eltern eine Infektion erkennen könnt, wann ihr zu welchem Arzt gehen solltet und worauf ihr euch bei der Behandlung einstellen solltet. Die Folge ist also für alle Eltern von Kindern im Vorschul- und im Schulalter, die sich Tipps und Rat im Umgang mit diesen Infektionen wünschen. In unserem Newsletter zu dieser Folge wird es neben der Zusammenfassung auch Bilder zur Veranschaulichung geben, die euch dann helfen können, eine Infektion zu erkennen. Schaut also für die Anmeldung gerne einmal in die Shownotes. Bitte beachtet wie immer, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder eure Ärztin. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Tati.
Schönen guten Morgen, Felix. Ich freue mich, dass wir heute zusammen eine weitere Episode aufnehmen zu einem, wie du so schön sagen würdest, spannenden Thema. Es geht nämlich heute um Haut- und Kopfpilz.
Ganz genau. Und zu dem Thema, Tati, habe ich auch eine kleine persönliche Geschichte zu erzählen. Und zwar war ich früher als Kind mit meinen Eltern häufig in Griechenland im Urlaub. Und die Herzis, die heute zuhören, kennt es vielleicht auch, dass dann auf der Straße so super süße, so streunende Katzen unterwegs sind, die auch manchmal, zumindest war das bei uns so, total handsam waren, immer ganz nah gekommen sind. Und ich als Kind hätte die am liebsten immer direkt gestreichelt. Aber meine Eltern haben, die sind ja tatsächlich auch Hautärzte gewesen, haben mich dann immer so mit Schreck in den Augen davon ferngehalten, von diesen Tieren, und gesagt, auf keinen Fall anfassen, da steckst du dich nämlich mit Pilzen an.
Oh Felix, ich kann es deinen Eltern total gut nachvollziehen, weil auch wenn ich eine große Tierliebhaberin bin, das ist für mich auch so die gruselige Vorstellung, dass meine Tochter hier die Straßenkatzen knuddelt und auch, ja, Meerschweinchen oder sowas kommt vorerst bei uns erstmal nicht als Haustier nach Hause.
Und das Ganze, ich meine, als Kind sieht man da nicht so die Gefahr, aber diese Pilzerkrankungen, die sind ja viel, viel häufiger, als viele Leute denken, oder?
Ja, tatsächlich. Pilzerkrankungen der Haut zählen weltweit zu den häufigsten Hautinfektionen. Und gerade Kinder sind gefährdet für bestimmte Pilzerkrankungen, nämlich vor allen Dingen eben diesen Hautpilz oder den Kopf- oder Kopfhautpilz, der durch Fadenpilze verursacht wird.
Okay, jetzt nochmal den Schritt zurück, Tati. Wenn ich Pilze höre, so ganz grundsätzlich, dann denke ich ja eher so an Champignons oder an Steinpilze. Aber die Pilze, die am Ende diese Hauterkrankung machen, das sind schon andere, oder?
Ja, ich meine, Pilze, das ist ein ganz eigenes Universum an verschiedenen Gattungen und Spezies und Familienmitgliedern. Gibt es ja auch wirklich Experten, die ihr Leben damit verbringen, Pilze zu kategorisieren und zu erforschen. Ganz spannendes Feld. Aber klar, es gibt solche, die dann für den Verzehr geeignet sind. Du hast den Champignon angesprochen, und dann gibt's wiederum die Hautinfektionen machen und speziell eben Hautinfektionen bei Kindern. Ich hatte schon erwähnt, wir wollen ja die heutige Folge den Fadenpilzen widmen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Arten von Pilzen, die Hautinfektionen auslösen können. Das sind einmal die Hefepilze. Habt ihr bestimmt auch schon mal gerade im Kontext von Kindern gehört. So ein Mundsor oder auch Windelsor. Und dann viel, viel seltener zum Glück gewisse Schimmelpilzarten.
Lass uns doch mal gleich weitergehen zum Kopfhautpilz, Tati. Erzähl mir doch mal vielleicht so eine typische Geschichte, wie ich mir so einen Kopfhautpilz einfangen kann.
Ja, hatte ich letzte Woche erst einen jungen Patienten in der Praxis. Der war mit seinem Vater in einem Barbershop, also so einem hier neudeutsch schicken Friseursalon für Männer, und hatte, also das war Wochen zuvor gewesen, und hat dann sich eben die Haare so relativ kurz rasieren lassen.
So einen lässigen Undercut wahrscheinlich.
Genau, genau. Und hat dann im Verlauf, und das hat man eben sehr gut gesehen, weil die Haare noch relativ kurz waren, eben so rote Stellen an der Kopfhaut entwickelt, auch so einzelne Eiterpusteln. Und Das ging dann über einige Wochen, das hat auch so ein bisschen gejuckt, hat der Junge berichtet. Und auch die Haare sind an einigen Stellen schon ein bisschen ausgegangen, beziehungsweise ließen sich halt sehr leicht beim Drüberstreichen sozusagen ausziehen. Was dann auch der Grund war, warum die Familie sich dann in der Praxis vorgestellt hat.
Das hört sich nicht gut an. Da kann ich verstehen, dass die damit dann zum Arzt gegangen sind. Ist sowas häufig, so Kopfhautpilz, oder ist es eher was Seltenes?
Ja, das ist ganz interessant, weil gerade bei Kindern ist tatsächlich dieser Kopfhautpilz die häufigste Pilzinfektion überhaupt. Und wir sehen wiederum bei Erwachsenen einen Kopfhautbefall mit Pilzen so gut wie nie. Und das liegt daran, dass eben die Talgproduktion erst mit der Pubertät quasi durch die Hormone angeschmissen wird. Und Pilze lieben eben dieses talgreiche Milieu. Deswegen kommen sie gerne zum Beispiel an der Kopfhaut vor und ernähren sich dort eben vom sogenannten Keratin, also was sich in Haut, Haaren und Nägeln befindet. Und bei Ju oder ab der Pubertät werden aber auch in diesem Talg bestimmte Antipilzstoffe gebildet von unserem Körper, um ihn vor Pilzinfektionen zu schützen, sodass eben im Vorschulalter und im Schulkindalter die Kopfhautpilzinfektion häufig ist. Danach sehen wir das super, super selten.
Das ist ja spannend. Sag mal, neben dem Friseurbesuch, gibt es da noch andere Orte, wo man sich leicht mit solchen Kopfhautpilzen ansteckt?
Ja, tatsächlich. Die häufigste Übertragung erfolgt eigentlich von Tieren auf den Mensch. Deswegen haben deine Eltern da auch so empfindlich reagiert. Die häufigsten Überträger von den Kopfhautpilzen sind Nagetiere, also gerade sowas wie Meerschweinchen oder Kaninchen, aber eben auch Katzen. Und so gibt es eine ganz interessante Studie zum Beispiel, die in Berlin gemacht wurde vor einigen Jahren. Die hat sich mal 15 Zoohandlungen angeguckt und hat da stichprobenartig Meerschweinchen untersucht und hat tatsächlich festgestellt, dass über 90% der Meerschweinchen mit einem Pilz befallen waren.
Oh je, Mene, das ist ja fast jedes Meerschweinchen, was da irgendwie zum Verkauf war. Erkennt man das auch an den Tieren oder ist es sozusagen total inkognito, bis man sich angesteckt hat?
Ja, das ist eben das Gemeine. Den meisten Tieren siehst du es überhaupt nicht an. Die haben also keine sichtbaren Fellveränderungen oder irgendwelche kahlen Stellen oder wirken irgendwie so ein bisschen räudig. Nein, man sieht den und merkt den gar nichts an. Die Tiere selber leiden auch nicht drunter. Der Großteil sind sogenannte asymptomatische Träger. Die haben gar keine sichtbaren Auffälligkeiten. Genau, und neben den Tieren gibt es aber auch bestimmte Pilzarten, die dann eben von Mensch zu Mensch übertragen werden. Und auch da sieht man wieder, warum Kinder und Jugendliche besonders gefährdet sind, weil vor allen Dingen enger Körperkontakt eben diese Übertragung von Mensch zu Mensch begünstigt. Und da gibt es zum Beispiel eine Pilzart, die wird auch der Mattenpilz genannt, weil er besonders gerne oder besonders häufig gefunden wurde bei Ringern. Und das gilt natürlich auch für andere Mattensportarten, wo man irgendwie engen Kontakt miteinander hat. Kontaktsportarten zum Beispiel, wo es dann zu der Übertragung kommen kann.
Okay, und die Übertragung kann ja neben der Kopfhaut auch auf die Körperhaut sozusagen gehen, oder? Willst du mir vielleicht nochmal erklären, bei so einem Körperhautpilz, ja, um den soll es ja heute auch gehen, woran erkenne ich den denn genau?
Also, am Körper ist so der ganz klassische Befund, Felix, das haben wir ja auch rauf und runter gelernt in unserer Weiterbildung, in unserer gemeinsamen. Typisch, dass man so sehr scharf begrenzt, das bedeutet immer, man könnte zum Beispiel mit dem Stift die Umrandung dieser Hautveränderungen abfahren, also eine sehr scharf begrenzte Hautveränderung, die ist meistens rot, teilweise auch sehr intensiv gerötet und hat im Randbereich eine stärkere Rötung, ist also im Zentrum oft ein bisschen blasser und hat auch in diesem Randbereich oft eine ausgeprägte Schuppung, sodass so eine Ringform entsteht. Im Englischen wird deswegen auch der Hautpilz als Ringworm bezeichnet. Hat nichts mit Würmern zu tun, aber eben diese Ringform kommt da schon gut zum Ausdruck. Das wäre so der klassische Befund. Und das kann eben überall an der Haut auftreten. Aber wir sehen es gerade bei Kindern eben oft, da, wo auch die Übertragung stattfindet. Das heißt, zum Beispiel hatte ich auch jetzt erst wieder eine kleine Patientin in der Praxis, die eben ein Meerschweinchen hatte und die hat liebend gerne mit dem Meerschweinchen geschmust und die hatte dann eben diese rote, schuppende Hautstelle im Gesicht an der Wange entwickelt.
Okay, und angenommen, unsere Zuhörer haben jetzt vielleicht ein Kind, was genau solche Beschwerden, wie du sie gerade beschrieben hast, hat. Was ist dann der nächste Schritt? Wie gehe ich davor, um das Ganze wieder in den Griff zu bekommen?
Ja, also bei Pilzen, da hilft nichts. Da muss man zum Arzt, okay, oder zur Ärztin, muss man mal gucken. Entweder der Kinderarzt oder die Kinderärztin übernimmt es oder mit Sicherheit auch der Hautarzt. Denn es gehört auf jeden Fall dazu, diese Pilzverdacht auch nachzuweisen und sich auch nochmal die komplette Haut anzugucken, weil oft eben ist es nicht nur eine Stelle an der Kopfhaut oder am Körper, sondern mehrere, und oft ist es auch so, dass beides betroffen sein kann bei den Kindern, also dass zum Beispiel die Kopfhaut auch befallen ist, obwohl eigentlich man sich nur vorgestellt hat wegen der Stelle am Arm oder im Gesicht. Also das ist das, was beim Arzt auch in erster Linie passiert. Der guckt sich einmal komplett die Haut an, auch immer die Haare und die Fingernägel. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, nochmal gezielt nach Pilzen zu suchen. Eine Untersuchung, die ja bei mir in der Praxis immer super ankommt, Kinder finden das total cool, weil das so ein bisschen was von Kino hat, ist die Woodlampen-Untersuchung. Da macht man den Raum ganz dunkel und lässt dann also auch die Rollläden runter, zieht die Vorhänge zu. Es muss wirklich richtig dunkel sein. Und da steigt natürlich dann immer die Spannung, was passiert jetzt? Und dann packt man eben diese Lampe aus und die bringt bestimmte Pilzarten zum Leuchten. Mhm. Das heißt, auch von der Farbe des Leuchtens, also manche Pilze leuchten blau, manche Pilze leuchten eher grünlich, kann man schon sehr viel über die Pilzinfektion sagen. Das funktioniert hervorragend, tut überhaupt nicht weh und macht sogar richtig Spaß allen Beteiligten. Also das ist eine Möglichkeit, speziell an der Kopfhaut bedienen wir uns auch unserem Dermatoskop. Das ist so eine spezielle Lupe, mit der wir Hautärzte gerne arbeiten. Da kann man nämlich auch schon bestimmte Haarveränderungen an der Kopfhaut ganz gut sehen. Genau, und dann der wichtigste Schritt ist der, dass man entsprechend eine Probe entnimmt. Entweder von der Haut selber, das macht man, indem man so kleine Hautschüppchen mit dem scharfen Messer, mit dem Skalpell vorsichtig und schmerzlos entfernt. Oder man zieht die Haare zum Beispiel aus der Kopfhaut aus. Das gelingt in der Regel leicht und auch hier ohne Schmerzen. Weil wenn die Kopfhaut so stark entzündet ist, dann sind die Haare ohnehin gelockert und würden ausfallen. Und diese Materialien, die Hautschuppen oder die Haare, die werden dann unter Mikroskop begutachtet oder es wird eine Kultur gemacht.
Häufig mit der Kultur ist es aber so, dass es ziemlich lange dauert. Was man ja versucht, ist, dass man genau dieses Material auf so Nährboden aufträgt, wo die Pilze sich dann verankern sollen und dann sich da ausbreiten sollen und dann so eine Kultur entstehen soll. Und ganz häufig funktioniert es aber leider nicht. Und selbst wenn es funktioniert, dauert es oft Wochen und Wochen und Wochen, bis dann Ergebnis vorliegt. Das bedeutet für die Eltern, dass sie natürlich viel Geduld mitbringen müssen.
Das ist richtig, das sage ich auch immer im Vorfeld dazu. Das ist jetzt nicht so eine Schnell-Schnell-Untersuchung, wo man noch am selben Tag das Ergebnis hat, sondern das dauert in der Regel ja Minimum 2, eher so 6 Wochen, bis diese Anzüchtung der Pilze gelungen ist. Und wie du sagst, leider ist es aber auch manchmal so, dass die Anzucht gar nicht gelingt. Aber dann gibt es dann andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel mit den Proben eine spezielle PCR-Untersuchung macht.
Okay, angenommen, bei uns ist jetzt ganz klar, dass mein Kind so eine Pilzinfektion hat. Was macht man als nächstes?
Also wenn entweder der Verdacht auf eine Pilzinfektion sehr, sehr wahrscheinlich ist oder aber besser noch, man hat tatsächlich den verursachenden Pilz auch wirklich nachgewiesen, dann startet man mit der Behandlung. Und bei der Behandlung gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dass man äußerlich behandelt, sprich mit Cremes, mit Lösungen oder Shampoos an der Kopfhaut. Will man ja nicht irgendwie so eine barzige Creme einmassieren. Da ist Lösung und Shampoo viel besser. Und zum Zweiten hat man die Möglichkeit, dass man auch von innen den Pilz behandelt mit Tabletten oder bei Kindern oft beliebter sowas wie ein Saft oder auch hier so eine Trinklösung, die man dann einnimmt.
Und kannst du vielleicht noch sagen, woran sich das orientiert? Also ich denke, viele würden lieber was von außen nehmen, einfach weil ja oft auch so ein bisschen Sorge besteht, dass da eine gewisse, ja, dass da Nebenwirkungen auftreten könnten bei Tabletten und so weiter. Woran orientiert sich das, ob ich die Cremes oder die Lösungen von außen verwende oder ob ich die Tabletten von innen nehmen muss?
Ja, das hängt A, damit zusammen, welches Körperteil betroffen ist. Also bei Kopfhautbefall wird immer empfohlen, dass man sowohl eine äußerliche Behandlung macht als auch eine innerliche. Das kombiniert man dann, einfach weil die äußerlichen Antipilzmittel in Cremeform zum Beispiel nicht ausreichend tief in die Haut eindringen und auch nicht in die Haare, wo die Pilze ja auch sitzen können, eindringen können. Und dann gibt es aber auch Fälle, wo zum Beispiel der Befall so begrenzt ist, eine einzelne Stelle, eine einzelne kleine Stelle an der Haut, da würde man erstmal versuchen, nur mit Cremes zu arbeiten. Aber auch da, sobald da mehrere Stellen an verschiedenen Stellen des Körpers betroffen sind oder auch wenn die Entzündung sehr stark ist, das heißt, die Haut ist intensiv gerötet oder es bilden sich so Eiterpusteln, dann deutet das auf eine tiefer liegende Infektion hin. Auch dann würde man auf jeden Fall innerliche plus äußerliche Behandlung machen.
Viele fragen sich natürlich, wie ich gerade schon gesagt hatte, ob diese Therapie von innen für ein Kind eben auch nebenwirkungsmäßig gut geeignet sein kann. Sag mal, wie ist denn das so?
Also an sich sind diese innerlichen Antipilzmittel deutlich besser verträglich als ja, ihr Ruf. Und auch im Kindesalter kann man die wirklich gut einsetzen. Wichtig ist halt, dass man den Pilz auch nachgewiesen hat, weil je nach Pilzart eben unterschiedliche Medikamente wirksam sind. Diese Medikamente werden ja auch über einen längeren Zeitraum, in der Regel von mehreren Wochen gegeben. Und während dieser Zeit macht man zum Beispiel bei manchen Medikamenten ab und zu eine Blutbildkontrolle und guckt sich gewisse Laborwerte im Blut an, einfach um sicherzugehen, dass das Medikament gut vertragen wird. Aber ich habe das bislang ganz, ganz selten wirklich nur erlebt, dass es da Veränderungen im Blut gab und noch viel seltener mussten wir deswegen die Behandlung unterbrechen. Also gerade Kinder stecken diese Medikamente in der Regel sehr, sehr gut weg. Sie sind sehr effektiv, spricht also nichts dagegen. Und gerade wenn man mal sieht, zum Beispiel diese stark entzündlichen Formen der Kopf, des Kopfpilzes, können ja auch zu einem dauerhaften Haarverlust führen. Da bleiben dann richtige Narben zurück, in denen keine Haare mehr wachsen. Und wenn ich das den Eltern erkläre, dass es eben schon wirklich um was geht, dann ist auch die Bereitschaft, diese Therapie über einige Wochen einzunehmen, in der Regel gegeben. Und dann kriegt man das gut zusammen hin. Es braucht halt die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindern und dem behandelnden Arzt. Dann klappt das auch gut.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon so ein Stück weit angesprochen, aber was mich zum Schluss noch interessieren würde, ist, wie lange dauert denn so eine Behandlung ungefähr?
Ja, das kann man nicht so ganz pauschal sagen. Wenn man nur mit Cremes behandelt, bei einem Hautpilz zum Beispiel, da behandelt man so lange, bis man nichts mehr an der Haut sieht und noch 2 Wochen länger, einfach um sicher zu gehen, dass da kein Pilz mehr ist. Bei sehr stark entzündlichen oder ausgedehnten Formen und immer dann, wenn die Kopfhaut mit betroffen ist, dann richtet sich die Behandlungsdauer tatsächlich danach, ob noch Pilz nachgewiesen wird. Das heißt, man würde zum Beispiel standardmäßig 4 bis 6 Wochen die innerliche Behandlung machen, das hängt auch vom Medikament ab. Macht dann nochmal eine Kontrolle, sprich man entnimmt nochmal Hautschuppen oder man entnimmt nochmal Haare, die werden untersucht. Ist da kein Pilz mehr drin, macht man noch 2 Wochen die äußerliche Behandlung weiter. Ist da aber noch Pilz nachweisbar, wird sowohl die innerliche Behandlung als auch die äußerliche Behandlung nochmal 2 Wochen fortgesetzt und dann wird wieder eine Kontrolle gemacht. Also ich würde mal sagen, Minimum 4 Wochen und nach hinten raus, ja, kommt schon auch mal vor, dass man da 10, 12 Wochen mit beschäftigt ist. Aber es ist eben wichtig, dass man auch diese wirklich, wir nennen das mykologische Heilung, also man will diesen Pilz komplett weghaben, damit es nicht zum Wiederauftreten kommt.
Okay, verstehe. Das heißt, es ist nicht so eine Sache, die man irgendwie am Wochenende mal macht, sondern da muss man wirklich dranbleiben, damit man das erfolgreich in den Griff bekommt. Neben der medizinischen Behandlung gibt es ja noch ein paar andere Maßnahmen, die man zu Hause durchführen kann, um die Pilze in den Griff zu bekommen. Tati, was wäre das so zum Beispiel?
Also ganz wichtig ist, dass die Infektionsquelle herausgefunden wird. Heißt, wenn ich ein Meerschweinchen zu Hause habe, sollten die Haustiere zum Tierarzt da einmal untersucht werden. Aber es gehört auch dazu, dass man enge Kontaktpersonen, wie zum Beispiel die Eltern, einmal vom Hautarzt untersuchen lässt, weil sonst kommt es zur Wiederansteckung. Dann ist es wichtig, dass man Gegenstände, die Haut- oder Haarkontakt hatten, wie jetzt zum Beispiel Kämme oder Handtücher oder Bürsten, dass man die ordentlich desinfiziert zu Hause. Genau dasselbe gilt auch für Bettwäsche, Mützen, Kopftücher, Hüte. Alles, was eben an Textilien Kontakt hatte mit der Haut oder mit der Kopfhaut, sollte auf jeden Fall bei 60 Grad gewaschen werden. Und gerade bei den Vorschulkindern oder bei den Schulkindern ist ja auch immer die Frage, wann dürfen denn die Kinder überhaupt wieder in die Einrichtung? Wie lange ist denn so eine Pilzinfektion bei Kindern ansteckend? Normalerweise sagt man, dass mit Beginn der innerlichen und äußerlichen Therapie die Kinder nicht mehr länger ansteckend sind und dann auch wieder die Einrichtungen besuchen dürfen.
Okay, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet, wenn mein Kind eben einen Hautpilz hat, muss es nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie du gesagt hast, am Ende 4 Wochen zu Hause bleiben, sondern es kann eigentlich mit dem Tag, an dem die Therapie begonnen hat, wieder in die Kita zurückgehen.
Das ist die gute Nachricht. Die in Anführungszeichen schlechtere Nachricht ist die, dass ich gerade bei dem Kopfhautpilz auch den Eltern immer empfehle, die Haare möglichst kurz zu halten. Also wir reden jetzt nicht von einer Kahlfrisur, gerade die Mädchen mit ihren wunderschönen langen Prinzessinnenhaaren, das möchte man nicht. Aber zum Beispiel gerade bei den Jungs hilft es einfach, denn je kürzer die Haare sind, desto weniger Pilz habe ich zu behandeln. Wenn das möglich ist für die Kinder und für die Familien, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen bei Kopfhautpilz.
Aber dann nicht in den Barbershop, wo man sich wieder aufs Neue ansteckt.
Ganz genau, Felix.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Herzis, die heute zugehört haben, gerne mal wüssten, wie sowas genau aussieht. Und da kann ich euch auf unsere Newsletter verweisen, weil wir euch da ein typisches Bild von einmal einem Kopfhautpilz und einem Hautpilz am Körper zeigen können.
Genau. Und dann, Felix, freue ich mich ja schon ganz besonders auf unser großes Season Finale in der nächsten Woche. Es gibt nämlich zum Abschluss unserer zweiten Staffel wieder ein großes Q&A, was wir euren Fragen widmen. Schickt uns eure Fragen über Instagram, alles zum Thema Kinderhaut, was ihr schon immer wissen wolltet, von gezielt Fragen nochmal zu einzelnen Episoden über Themen, die wir noch gar nicht besprochen haben. Wir freuen uns, mit euch zusammen diese Fragen dann in der nächsten Folge zu beantworten. Das wird super cool.
Ich bin schon gespannt, was uns da erreichen wird, Tati.
Ich auch.
Bis nächste Woche.
Ciao, Felix. Tschüss, Herzis.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B-Braun-Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unser Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.